Die Basel-Zeitung gibt es ab sofort nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Immer am Freitag beleuchten und diskutieren wir Themen, die die Stadt und die Region Basel bewegen. Frisch, aktuell, volksnah. Hören mal, das ist der neue Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und meine Gäste bei dieser Premiere sind der Marcel Rohr, Chefredakteur von der Basler Zeitung, zusammen mit den beiden neuen Gesichtern im Kolumnistenteam von der BAZ, der Ronja Jansen, Präsidentin von der JUSO Schweiz und dem SVP-Grossrat Joël Thüring. Marcel, zwei neu im Kolumnistenteam, wo die beiden politischen Ränder links und rechts vertreten. Was erwartest du von der Ronja Jansen und dem Joël Thüring?
Ich erwarte zwei neue, frische, starke Stimmen, die mit ihren frischen Texten und mit ihrem gesprochenen Wort auch die Leute ein bisschen aufrütteln, die Gesprächsstoff liefern, die Debatten vertiefen, solche Debatten, die unsere Leser gerne führen. Und einfach, dass wir einen möglichst guten Dialog am Laufen behalten können mit den beiden Frischen, wo ich finde, dass sie in ihrem Leben schon extrem viel erreicht haben, obwohl sie noch sehr junge Menschen sind.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, Joël und Ronja, die die Anfrage gekriegt haben, haben da nicht lange überlegen, weil für Politiker und Politikerinnen ist so etwas auch immer eine Plattform.
Ja, absolut. Also ich habe mich mega gefreut auf diese Sache. Es ist natürlich mega cool, wenn man mal irgendwie wirklich so frei von dem Leben, das, was einem so ein bisschen bewegt, kann niederschreiben und nicht nur in diesen Einsatzstatement irgendwie muss schaffen oder so. Von dem her bin ich mega gespannt, wie das so wird und freue mich sehr drauf.
Was verfolgst du für Ziel, Joël?
Ich habe mich auch sehr gefreut und es ist aber gleichzeitig immer trotzdem eine Herausforderung, denn jeden Monat etwas zu schreiben, wo der Leser findet, das ist interessant zum Lesen. Und das tut mich gleichzeitig auch ein bisschen beschäftigen, und ich das wird gut machen. Aber ja, klar, natürlich verfolge ich das Ziel, möglichst tolle Kolumnen zu schreiben, die auch die Stadt ein bisschen bewegen werden.
Was gibt es für Spielregeln, Marcel? Was hast du ihnen mitgegeben? Was müssen sie beachten? Was müssen sie einhalten und befolgen?
Also wir sind BAZ, oder? Wir sind nicht irgendwie der Landbot in Winterthur oder so. Das heisst, ich wünsche mir, dass sie natürlich Themen aufgreifen, die die Stadt bewegen, die immer auch einen Bezug haben zu der Stadt, wo die Leute hier in der Stadt oder in der Region besprechen zusammen. Und denen natürlich, das verlange ich das Gleiche, was ich auch von der Redaktion verlange, dass man einfach einen gewissen Anstand einhält. Das heisst, man kann die Leute kritisieren, selbstverständlich, aber einfach immer in einem guten Ton, nicht beleidigend sein, nicht ausfällig. Es gibt gerade jetzt zum Beispiel eine Diskussion, der Chefredakteur von der NZZ hat im letzten Leitartikel den Herrn Söder als hinterfotzig bezeichnet. Muss ich sagen, da bin ich fassungslos, da gehe ich vom Stuhl. So Sachen will ich nicht und man muss einfach gewisse Anstandsregeln muss man beachten.
Ronja, deine erste Kolumne, die am Freitag in der BAZ erschienen ist, hat sich dem Antiterrorgesetz gewidmet, das im Juni zur Abstimmung kommt. Das ist ein nationales Thema und du bist Präsidentin von der JUSO Schweiz. Heisst das, geht es bei dir allgemein eher um nationale Themen?
Ja, es ist natürlich schon so, dass ich mich sehr fest halt mit nationalen Themen beschäftige. Aber ich glaube, die haben ja immer zwangsläufig auch einen Bezug zu den verschiedenen Regionen in der Schweiz. Also wenn man jetzt irgendwie eben die Antiterrorgesetzgebung anschaut, dann ist es natürlich irgendwie auch hochaktuell in der Region Basel, gerade irgendwie mit der ganzen Geschichte, was zum Beispiel mit Basel nazifrei passiert ist. Und solche Sachen, das ständige Spannungsverhältnis zwischen welche Formen von Protest sind in Ordnung, auch welche Formen von zivilem Ungehorsam sind in Ordnung und was geht zu weit und bewegt sich außerhalb vom Rechtsstaat. Und dann ist eben die große Frage, wie man mit dem umgeht. Und das ist etwas, was mich dort in dieser Woche und jetzt immer noch natürlich sehr beschäftigt hat, wenn wir gerade die Pressekonferenz auch vorher hatten zu dem Gesetz. Und wir jetzt hier voll reingehen in den Abstimmungskampf auf nationaler Ebene.
Joël, der erste Titel von der Ronja, ihrer Kolumne zum Antiterrorgesetz, war eine Wischiwaschi-Vorlage, welche die Freiheit bedroht. Ich nehme jetzt einmal an, das hat dir nicht wirklich aus dem Herzen gesprochen.
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, im Gegenteil, mit dieser Vorlage wird die Freiheit von unserem Land eben verteidigt und nämlich auch die Sicherheit, die im Vordergrund stehen sollte. Und ich glaube, die Vergangenheit aus anderen Ländern zeigt, dass, wenn man möchte, Terrorismus bekämpfen möchte, durchaus auch gewisse Massnahmen muss ergreifen. Und das wird aus meiner Sicht mit diesem Gesetz gut gemacht. Und darum glaube ich auch, ist es wichtig, dass wir das am 13. Juni dann annehmen, das Gesetz.
Du bist am nächsten Freitag dran mit deiner Kolumne. Kolumne, wirst du jetzt gerade schon auf das eingehen und entsprechend Antwort geben? Spielt ihr da amigst den Ball ein bisschen hin und her? Oder wie geht ihr mit euch zusammen gegenseitig um an diesen politischen Rändern?
Also ich habe jetzt eine andere Kolumne dann vorgesehen. Insofern würde ich jetzt nicht auf Ronja antworten. Aber es kann durchaus mal sein, dass ich auf ihre Kolumne oder dann auch umgekehrt vielleicht sie auf meine dort reagiere. Aber ich glaube, es sollte auch lebendig genug gewesen, dass man sagt, man versucht eine Woche später oder zwei Wochen später ein neues Thema aufzunehmen.
Reden wir auch über neue und andere Themen, Joel. Du hast die erste Bier auf einer offenen Basler Terrasse schon getrunken oder machst du einen weiten Bogen drumherum, weil du am liebsten alles bis mindestens Ende nächstes Jahr noch würdest dicht lassen?
Da ich kein Bier trinke, ist das schon mal kein Thema für mich. Aber nein, ich bin noch nicht auf einer Terrasse gewesen. Ich muss ehrlicherweise sagen, am Oben ist mir einfach auch schlicht noch zu kalt. Ich bin nicht so einer, der gerne kalt hat. Und jetzt mit der Jacke auf einer Terrasse zu sitzen, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig Lust. Aber es stimmt nicht, dass ich bis Ende nächstes Jahr alles geschlossen behalte. Ich möchte, dass wir endlich genug Impfdosen haben. Und da versagt ja leider der Alain Berset heute schon gerade wieder mit dieser Moderna-Lieferung, die jetzt auch im Mai nicht wird kommen. Und es ist klar, solange wir nicht genügend Impfungen haben, ist es schwierig, alles zu öffnen.
Macht der Alain Berset einen guten Job? Ist er von deiner Partei, Ronja?
Ja, ich glaube, das ist immer schwierig, das so pauschal zu sagen. Man weiss auch nicht genau, was in dem Bundesrat hinter den verschlossenen Türen abläuft. So wie ich es wahrgenommen habe, ist der Alain Berset nicht unbedingt der gewesen, der jetzt auf die Öffnungen mega fest gedrängt hat. Und mir ist das, glaube ich, ähnlich wie Joel Thüring auch zu schnell gegangen und zu viel aufs Mal. Und ich glaube, es geht mir gar nicht so fest um die einzelnen Massnahmen. Ich finde es ja auch cool, auf einer Terrasse hocken und habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt eine grosse Infektionsherd ist, so mit meiner Laienmeinung. Aber ich glaube, das Signal, das ausgesendet wird mit dem, ist vor allem das Gefährliche, dass man das Gefühl hat, puh, jetzt ist wieder Scheierweihe, jetzt können wir es locker nehmen. Und das ist etwas, was nicht nur mit den Massnahmen zu tun hat, sondern eben mit dem, was man aussendet. Und auf dem habe ich ein bisschen Schiss im Moment.
Das ist, da sind wir uns einig, da bin ich tatsächlich auch eher bei der Ronja Janssen, wenn es um die Massnahmen geht. Aber man muss schon sehen, das Versagen von Herrn Berset jetzt bei der Impfdosenbeschaffung ist natürlich schon legendär. Wenn man schaut, wie weit England, Israel ist, Amerika, die haben quasi die ganze Bevölkerung durchgeimpft. Und jetzt muss man heute wieder lesen, dass es bei uns viel später wird. Also eigentlich müsste Herr Berset heute zurücktreten, weil er das Impfdosenbeschaffungsmanagement wirklich null im Griff hat. Das Angebot von Lonza irgendwie nicht wahrgenommen hat. Das finde ich ist für die Bevölkerung schwierig, weil tatsächlich der Mix zwischen einerseits zu wenig Impfdosen und gleichzeitig aber jetzt möglichst rasch alles zu lockern, das funktioniert nicht. Und der Herr Berset schafft es nicht, bei den Impfungen so vorwärts zu machen, dass man eben lockern kann. Und darum finde ich das weitgehend fahrlässig.
Also eben, ich habe das Gefühl, es ist einfach verkürzt und irgendwie ein bisschen populistisch, wenn man da einfach irgendwie die Schuld nur auf den Herrn Berset schiebt. Ich würde mir ja auch wünschen, dass wir schneller impfen können. Das ist die Perspektive, die wir jetzt einfach noch haben in dieser Krise. Aber was für mich eigentlich ein viel grösseres Problem ist bei diesen Impfungen, oder? Man tut dann immer so, als würde das Virus irgendwie an der Landesgrenze aufhören. Aber wir haben im Moment wegen der fehlenden Freigabe von der Impfpatent die Situation, dass die letzten Menschen die Impfung erst 2024 werden bekommen. Wenn wir gesehen haben, wie viele Mutationen es jetzt innerhalb von dem einen Jahr gegeben hat, dann finde ich das vor allem extrem fahrlässig, dass die Schweiz sich dort nicht für eine Aufhebung von diesen Patenten eingesetzt hat. Das ist für mich ein sehr, sehr grosses Fragezeichen, weil ich einfach befürchte, dass wir so vielleicht jetzt geimpft sind gegen die Version vom Virus, aber dass es weitere Mutationen wird geben, dass gerade Länder im globalen Süden noch mehr in die Armut getrieben werden. Und das ist etwas, was ich dann verkürzt finde, wenn man einfach findet, ja, die Schweiz hat zu wenig Impfstoff besorgt, irgendwie zum Teil auch zu wenig gehamstert oder so. Man muss einfach in einer globalen Pandemie auch irgendwie bereit sein, eine globale Perspektive einzunehmen.
Und trotzdem ist es auffällig, dass alle freien Staaten wie England, Israel, Amerika, die nicht in einem Staatenbund wie jetzt zum Beispiel der EU angehören, viel weiter sind beim Impfen und dass sich die Schweiz, eigentlich auch ein freier Staat, aber klar, der Herr Berset will lieber in der EU, sich an der EU orientiert und darum es bei den Impfungen einfach nicht vorwärts geht. Und das kann man mir nicht erklären, warum das so ist. Man hätte viel mehr Geld müssen bei der Impfdosenbeschaffung einsetzen. Das wäre günstiger, wie wenn man jetzt quasi Woche für Woche einen Lockdown hat, wo die Wirtschaft ganz viel kostet, wo Arbeitsplätze vernichtet. Das kostet am Schluss mehr. Und das ist in der Verantwortung vom Gesundheitsminister. Bei den Massnahmen bin ich einverstanden, das ist am Schluss der Gesamtbundesrat. Aber das Impfdosenmanagement ist im Bundesamt für Gesundheit und dort ist der Herr Berset der Chef und darum hat er zurückzutreten.
Eben, also ich wollte gerade noch mal nachfragen. Eigentlich müsste der Alain Berset zurücktreten. Heisst das, du forderst den Rücktritt von Alain Berset?
Also ich meine, es ist klar, die bayerische Gesundheitsministerin hätte wegen weniger Fehler müssen zurücktreten. Der österreichische Gesundheitsminister ist derart angegriffen worden, dass er aus gesundheitlichen Gründen hätte müssen zurücktreten. Es leuchtet mir nicht ein, wieso man sich immer noch so an dem Alain Berset ergötzt. Der Alain Berset ist der Hauptverantwortliche bei der Impfdosenbeschaffung, nicht bei der Pandemiebekämpfung. Aber in der Pandemiebekämpfung ist die Impfdosenbeschaffung ein zentraler Punkt.
Ja, also es ist schon ein bisschen semi-dreist, wenn man da anhockt und einfach ignoriert, einmal mehr, dass der Bundesrat einfach eine klare Mitte-Rechtsmehrheit hat. Ich meine, bis auf vier Zellen sollte eigentlich nicht irgendwie eine mega grosse Challenge sein, finde ich. Auch nicht für Menschen in der SVP. Und dann frage ich mich schon, auch ein bisschen, muss ich sagen, was ist denn mit ihren Parteien, Kolleginnen und Kollegen, wo irgendwie gefunden haben, man kann die Pandemie auf den 22. März einfach März auch für beendet erklären und dann macht man einfach die Augen zu und scheiweia. Also das finde ich dann wesentlich grösseres politisches Versagen, muss
aber
ich sagen.
Aber Alain Berset steht schon lange unter Druck. Also das, was jetzt der Joël sagt, ist einfach noch das letzte Krönchen aufs Ganze. Bin ich nahe bei ihm. Wenn man sieht, wie die ganze Pandemiebekämpfung angefangen hat, Digitalisierung, die überhaupt nicht geklappt hat. Das Contact-Tracing-App, die nicht funktioniert. Also es ist jetzt schon einiges zusammengekommen in den letzten Monaten und das muss sich halt am Schluss das ganze Gesundheitsdepartement einfach auf die Fahne schreiben, hat man nicht erfüllt. Und das, was jetzt ist, ich glaube einfach, am Schluss in der Nachbetrachtung von der Pandemie werden wir eben dann das Gesamturteil fällen, wie schnell haben wir geimpft. Dass wir den Impfstoff haben, ist ja eigentlich etwas Grossartiges, oder? Muss man ja auch mal sagen, oder? Aber jetzt geht es natürlich schon darum, eben, was legen wir jetzt für ein Tempo an? Und dass sich jetzt die Leute natürlich wieder ein bisschen verschaukelt vorkommen, kann ich aber auch nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen.
Und ich meine, am Schluss vom Tag, oder nochmal, wir sind uns einig, es braucht Massnahmen, solange bis man genug hat, die geimpft sind. Und aber solange man zu wenig hat, die Impfdosen überhaupt haben, kann man auch nicht frei sein. Und das hängt so stark miteinander zusammen, dass ich finde, man kann es nicht einfach vom Tisch wischen, dass dort in der Beschaffung derart viel versagt worden ist, dass wir aufgrund von dem schlechtere Rahmenbedingungen haben. Ich finde auch Daten im Gesetz schreiben völlig absurd. Ich finde, es muss den Impfstoff haben. Damit können die Massnahmen gelockert werden und leider versagen wir beim Impfstoff einkaufen und gleichzeitig lockern wir trotzdem. Und dass das ein Widerspruch ist und die Bevölkerung letztlich auch nicht mehr versteht, das kann ich nachvollziehen. Und darum habe ich auch Verständnis für die Leute, die sagen, spinnen wir eigentlich, wir lassen uns nicht mehr in Anführungszeichen einsperren. Ich bin zwar nicht dieser Meinung, aber ich habe Verständnis dafür, dass der Unmut in der Bevölkerung gross wird. Und da nutzt es halt nicht, wenn der Herr Berset in der Woche wohlfeil in einer Pressekonferenz sitzt mit schönen Worten, der Kantonsregierung etwas verspricht und drei Tage später muss das Versprechen wieder brechen.
Wie oft wirst du eigentlich gemassregelt von deiner eigenen Partei, dass du immer so in den Rücken fallst?
Gefallen nicht in den Rücken. Wir haben in unserem Parteiprogramm nicht Umgang mit der Corona-Pandemie festgeschrieben. Darum gibt es nicht eine Meinung dazu. Ich habe eine sehr klare Meinung. Ich bin der Meinung, der Schutz der Bevölkerung geht an erster Stelle. Es muss die Massnahmen geben, bis man genug Impfdosen hat. Und ich glaube, am Schluss des Tages sind wir uns da in der SVP sehr einig, dass der Schlüssel zum Erfolg das Impfangebot ist. Und an diesen kleinen Punkten, ob man jetzt früher oder später aufmacht, ich glaube, da gibt es Unterschiede in der Partei. Und ich bin dafür näher bei den SVP-Gesundheitsdirektoren Rickli, Galatti, Schneck, Thomas Weber.
Und vom nach dir betitelten Dummplapperi Daniel Koch, hast du von ihm eigentlich persönlich schon mal irgendeine Reaktion gehabt? Oder so?
Nein, ich nehme an, der Herr Koch hat anders zu tun, die UEFA beraten, wie sich die Stadien füllen, was auch völlig absurd ist in einer Pandemie. Ich glaube, der Herr Koch könnte Fratessier bei der Schweizer Illustrierten für das Horoskop ablösen. Das ist etwa gleich verlässlich, was der Herr Koch sagt, wie Fratessier.
Aber ich möchte darf ich einen Halbsatz ganz kurz dazwischen schieben, den Begriff Dummplapperi? Das ist jetzt mir ein Anliegen als Chefredakteur von der BATZ. Das wäre jetzt ein Begriff, den ich jetzt in der Kolumne von Joël Thüring oder von der Ronja Janssen nicht gerne würde lesen. Das ist jetzt für mich eine Spur zu weit. Auch was den Respekt betrifft, haben wir vielleicht unterschiedliche Dinge, aber das war mir jetzt noch ein Anliegen gewesen, das möchte ich noch schnell betonen.
Ich habe zu dem noch schnell eine Frage noch gerade an Ronja Janssen. Du hast aber noch etwas anderes sagen.
Ja, nein, ich finde einfach, man muss auch sehen, die die ganze Zeit gepusht haben, die die ganze Zeit torpediert haben, dass Massnahmen nicht eingehalten worden sind, das war die rechte Rotseite gewesen. Die Ueli Maurer, die immer wieder irgendwie halb mit Verschwörungstheoretikern rumgeflirtet hat und irgendwie gefunden hat, man kann kaum irgendwie Widerstand zeigen gegen die Massnahmen und so. Also es ist klar, wo die gehockt sind, wo torpediert haben, dass Leute angemessen unterstützt werden in dieser Pandemie. Die, die auch irgendwie gefunden haben, wir wollen die Wirtschaftshilfe nicht sprechen, wir wollen das Covid-Gesetz torpedieren. Das war ja ihre Parteikollegin Frau Magdalena Matullo-Blocher gewesen. Also, ich meine, natürlich ist es für die Leute mühsam, die Pandemie auszuhalten. Natürlich wird es immer schwieriger, wenn man die Leute einfach allein lässt mit so einer Pandemie und einfach sagt, wir machen nichts, oder? Und wir unterstützen euch nicht.
Aber Frau Matullo war die Erste, die anfangs der Pandemie Masken im Bundeshaus trägt. Sie ist vom Saal verwiesen worden. Frau Matullo hat ein Schutzkonzept für den Coiffeurverband entwickelt. Frau Matullo ist bei der Produktion von Impfstoff und bei Schutzkonzeptentwicklung an vorderster Front gewesen. Ich glaube, hat man in dieser Pandemie mehr auf Frau Matullo und weniger auf Herrn Berset gelöst, wären wir heute weiter. Und dann könnten wir vielleicht in der Zwischenzeit auch schon im Innenbereich von einem Restaurant
sitzen. Also wenn wir auf Frau Matullo würden hören, dann hätte jetzt Unternehmen keine Wirtschaftshilfe.
Das stimmt.
Und dann ist es schon schön, wenn sie als Heilige rumläuft und selber irgendwie den Coiffeur und Coiffeurinnen geht helfen. Aber ich glaube, das ist Staatsaufgabe und das kann nicht einfach in der Verantwortung von Frau Matullo liegen.
Also, aber da haben wir doch jetzt keine Coiffeure geholfen. In dieser Pandemie hat sich nur in Postverwaltungsrat delegieren lassen von der Frau Sommerhuger.
Also da haben wir jetzt doch die beiden starken Stimmen, die wir uns doch hier wünschen bei der BATS, die sind wir jetzt hier voll am geniessen. Was mich aber noch jetzt zwischendurch mal einfach würde interessieren, ihr zeigt ja beide extrem Kanten. Und zwar nicht nur auf den sozialen Kanälen, auch sonst, ihr habt sehr viele Auftritte in der Öffentlichkeit. Und heute schwätzt mir ja schnell von dem Shitstorm, der kommt, von dem Druck von den sozialen Medien. Wie geht ihr mit dem um? Beeindruckt euch das auch ein Stück weit? Schränkt euch das ein?
Also vielleicht habe ich es ein bisschen einfacher. Ronja ist ja quasi schweizweit bekannt. Ich bin ja nur ein Lokalpolitiker und kriege es nur hier ab. Und da man sich hier natürlich auch eher kennen tut, in der Region ist es ein bisschen einfacher. Was ich sicher bekomme, ist anonyme Nachrichten, die dann unter der Gürtellinie sind. Aber jetzt so im Persönlichen erlebe ich eigentlich heutzutage, früher habe ich das auch gehabt, vor etwa 20 Jahren, aber jetzt heutzutage erlebe ich eigentlich im Persönlichen keine grossen Anfeindungen mehr. Darum kann ich mit dem recht gut umgehen, weil es eben in dem persönlichen Alltagsleben dort stattfindet. Im Ausgang ein bisschen wird es kritisch, aber insgesamt mit denen quasi unter der Gürtellinie Nachrichten, ja, die nehme ich zur Kenntnis. Und wenn sie besonders originell sind, poste ich sie sogar, um die entsprechenden Leute auch ein bisschen blöd dastehen zu lassen. Meistens kommt das dann eben noch gut an.
Hast du auch schon gepostet, etwas, was gegen dich war?
Nein, habe ich glaube noch nie gemacht. Ich will einfach irgendwie diesen Leuten auch die Plattform nicht geben. Aber ich bekomme durchaus, also ich bekomme immer wieder mal Nachrichten unter der Gürtellinie auch, also auf verschiedensten Wegen, Post, Telefon, E-Mail, was auch immer. Und zum Teil sind das wirklich auch ja, Drohungen auch mit sexualisierter Gewalt und körperlicher Angriff drin. Und das, also das ist natürlich etwas, wo absolut nicht geht. Und ich bin auch einmal schon auf der Polizei gewesen wegen so einem Brief. Aber also meistens soll ich mich von dem eigentlich relativ wenig stressen. Und es ist eigentlich mehr, wenn es einfach in einer riesigen Quantität kommt und auf einem einprasselt, dann ist irgendwann schon mal so, dann lege ich das Handy dann mal irgendwie zu oben auf die Seite und lenke mich ein bisschen ab. Aber ich habe das Gefühl, ich kann das eigentlich relativ gut handeln. Und auch eben die klaren Angriffe unter der Gürtellinie, die wirklich eigentlich rechtlich nicht in Ordnung sind, ich lasse das eigentlich nicht an mich herankommen, aber ich sehe natürlich, dass es ein riesiges Problem ist. Und was ich vor allem wichtig finde, oder, mich tangiert das jetzt persönlich nicht mega fest, aber es kann einfach nicht sein, dass irgendwie eine Person allgemein, aber irgendwie auch speziell junge Frauen, die viel von dem abbekommen, müssen sich so eine dicke Haut einlegen, damit sie etwas sagen können in der Öffentlichkeit. Das finde ich, das ist das, was mich dann irgendwie immer so ein bisschen zum Nachdenken bringt, dass ich denke, hey, andere Leute sagen dann vielleicht nichts mehr nächstes Mal, wenn sie so Nachrichten bekommen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde.
Du bist extrem aktiv und engagiert als Kämpferin für Gerechtigkeit. Was hat dich getrieben zu dem?
Gerechtigkeit ist für mich einfach immer schon etwas mega, mega Wichtiges. Wir haben alle ein anderes Verständnis von dem, aber es ist auch lustig, wenn ich zurückdenke irgendwie an meine Kindheit oder so, die ersten Szenen, die mir noch in den Sinn kommen, die frühesten, das sind alle Szenen von etwas, was ich absolut ungerecht gefunden habe. Ich habe das nie können tolerieren und das hat mich dann in die Politik auch getrieben. Das ist konkret, das ist auch lustig jetzt, weil es hier wieder ein Basel-Thema ist, dann bei der Mindestlohnabstimmung gesehen, wo ich einfach nicht konnte nachvollziehen, wieso man irgendwie, wie man kann sagen, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber wir können uns nicht einen anständigen Lohn für alle, die arbeiten, leisten.
Aber warte mal, und wenn du das nicht kannst nachvollziehen, ich kenne jemanden, der das erklären
kann. Der Mindestlohn, ja, es ist klar, wenn man einen Mindestlohn hat, werden mehr Leute, keine Leute, also mehr Leute, die eine Firma haben, die einen Betrieb haben, keine Leute mehr anstellen, damit gibt es wieder mehr Arbeitslose. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist ja der Mindestlohn völlig absurd. Ich habe gerade gestern in einem Beitrag gesehen, gesehen, eine Restaurantbetreiberin, die gesagt hat, ja, sie können dann einfach niemanden mehr anstellen. Und ich meine, gerade die Restaurants sind jetzt in dieser Corona-Pandemie nicht so gut dran gewesen. Und wenn dann die jetzt schon Mühe hat, vielleicht die Leute nicht mehr zu beschäftigen, wird sie es mit einem Mindestlohn erst rechnen können. Aber das ist typisch natürlich linke Politik. Einerseits will man mit der Gießkanne das Geld verteilen, merkt aber nicht, dass man durch das sehr viel mehr verhindert. Nämlich, dass Leute, Unternehmer, quasi wieder neue Leute anstellen, die vielleicht sonst Zugriff auf den Arbeitsmarkt nicht hätten oder nur quasi in einem sozialen Setting, wo ich finde, wo möglichst ja auch der Freimarkt bis zu einem gewissen Grad
spielen. Aber look, was ich einfach, also zwei Sachen zu deinem Votum. Zuallererst, rein volkswirtschaftlich ist die Theorie heute grossmehrheitlich widerlegt. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die aufzeigen, dass Mindestlöhne nicht irgendwie einen nachteiligen Effekt auf Beschäftigung haben. Im Gegenteil, man stärkt mit anständigen Löhnen auch die Kaufkraft von der Bevölkerung, sodass sie eben dann auf die Terrasse können
gehen und etwas konsumieren. Die Kaufkraft kannst du von den Leuten
und anders stärken. Zweiter Punkt ist einfach auch die Grundsatzentscheidung, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Wenn wir das in diesem Land alle Leute, die 100% arbeiten, einen anständigen Lohn haben zum Leben, oder wenn wir das nicht. Und ich finde, schlussendlich geht es um diese Frage, oder? Weil es ist klar, in der Schweiz ist das Geld um. Wir haben gesehen, wie viele die reichsten Personen in der Corona-Pandemie mit ihren Vermögen zugelegt haben. Das Geld wäre um. Und wenn man dann sagt, wir können uns keine 4'000 Franken Lohn leisten oder so etwas, dann finde ich das einfach ja, verkürzt. Und dann ist das eine politische Entscheidung, dass wir uns das nicht wann leisten. Das kann man schon machen. Ich finde es halt einfach asozial. Und es gibt ganz viele Leute, die dann real mega strugglen, oder, wenn sie keinen anständigen Lohn haben. Ich habe selber seit lang im Service geschafft und mit jemandem zusammen geschafft, der mir dann auch mal irgendwie erzählt hat, ja, dass sie ihrem Kind gerne eine bestimmte Therapie würde ermöglichen würde. Aber sich das halt zum Beispiel nicht kann leisten.
Das Geld ist schon in der Schweiz, wenn wir eine sehr freie Wirtschaft haben, wo den Leuten nicht allzu viel Klötze zwischen den Beinen wirft. Und das ist unser Erfolgsmodell. Und genau darum ist eben so ein Mindestlohn nicht sinnvoll, weil unser Modell eben so gut funktioniert, dass Leute, die Geld haben, auch wieder Leute die anstellen, die ein Unternehmen gründen. Und die darf man nicht zu fest behindern, weil sonst gründen sie hier keine Unternehmen mehr. Respektive gehen mit ihrem Unternehmen weg. Und das führt zu mehr Arbeitslosigkeit. Den Sozialismus haben wir in den 80er Jahren überwunden. Und jetzt durch die Hintertür wieder einzuführen, ich glaube, auch nicht so sinnvoll in allen Ländern, wo sozialistische Gedanken, der sozialistische Gedankengang weit verbreitet ist, geht es jetzt wirtschaftlich schlechter, wie in freien Staaten, wie die Schweiz einen ist.
Darf ich da schnell dazwischengrätschen? Ronja Jansen hat vorhin etwas mega gesagt, etwas Interessantes, was mich jetzt wirklich beschäftigt. Man muss sich eine dicke Haut zulegen, wenn man so agiert wie ihr zwei jetzt, gerade als junge Frau auch. Heisst das im Umkehrschluss auch, dass eben auch viele junge Frauen ihre Meinung nicht mehr sagen und eben sich nicht mehr engagieren, genau aus dem Grund, was sie jetzt gerade gesagt haben?
Das ist für mich, glaube ich, mega schwierig, um das zu quantifizieren, weil wir sind User, wir sind relativ laute Partei. Wir haben viele Frauen, die gerne auch auf den Putz hauen, aber ich habe den Eindruck schon, dass es vielen Leuten nachgeht. Mir geht es ja manchmal auch nach. Und natürlich macht das etwas mit einem, wenn man in einer riesigen Quantität einfach Beleidigungen hört und dass man irgendwie dumm sei und weiss ich was.
Und da Frauen waren anders dumm, weil der Joel Thüring hat vorher gesagt, im Ausgang sei schon mal ein bisschen kritisch geworden. Mhm. Also heisst das dann irgendwie, das nimmt man mit einem Lächeln entgegen als Mann und als Frau hat man einfach eher Angst in so einem Moment, oder wie ist das?
Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation davon. Ich habe dann im Ausgang, bin ich meistens nicht allein. Ich habe Leute um mich herum, die dann auch sich für mich einsetzen. Das hat es auch schon gegeben, dass sie sich quasi vor mir gestellt haben. Das hilft dann natürlich. Ich glaube aber auch gerade in einer jungen SVP braucht es Mut. Nicht nur als Frau, als Mann.
Ja. Klar, egal bei welcher Meckes man kommt. Couleur.
Ja, also ich glaube sicher bei Juso, SVP wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wie wenn du jetzt in der CVP bist, würde ich jetzt behaupten. Ich meine, oder, ich habe gerade letzte Woche sind bei mir wieder alle Büroscheiben zerschlagen worden. In der Nacht, wenn du am Morgen ins Büro kommst und es ist die ganze Fensterfront verspreit unten, alle Scheiben sind verschlagen, dann überlege ich mir auch einmal, okay, toll, ja. Und da reagiere ich jetzt so, dass ich sage, ja komm, also Sachbeschädigung ist nicht gleich Körperverletzung, ich mache mir jetzt noch nicht so Gedanken. Aber es führt natürlich schon dazu, dass sich gerade in vier Parteien, die ein bisschen an den Rändern sind, Leute weniger schnell möchten engagieren, weil sie das Gefühl haben, sie sind eher durch das im Schaufenster und zwar nicht im positiven Sinn. Hm.
Also ich habe das Gefühl, sich engagieren und sich mega exponieren sind ja schon verschiedene Sachen. Ja, man kann sich ja so und so auch engagieren. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen einfach irgendwie mega anders mit diesen Sachen umgehen, sondern ich glaube einfach auch, die Art von Anfeindungen, die man erlebt als Mann oder als Frau, sind vermutlich sehr unterschiedlich. Also ich bekomme vermutlich mehr komische Formen von Feedback, was irgendwie um mein äußeres Erscheinungsbild geht, als jetzt wahrscheinlich ein Mann. Mhm. Und auch wenn ich irgendwie ein bisschen vergleiche, oder was irgendwie meine Vorgänger und Vorgängerinnen in diesem Amt für Sachen, für Rückmeldungen bekommen und für Anfeindungen, dann hat sich das schon je nach Person sehr unterschieden, auf welcher Ebene die Leute angegriffen worden sind.
Wisst ihr was? Ich bin überzeugt, wenn ich euch so zuhöre, euch haben wir nicht zum letzten Mal gehört in diesem Podcast von der Basler Zeitung. Themen gibt es sowieso genug. Mir persönlich als harmoniebedürftiger Mensch wäre es ein Anliegen, dass wir uns noch ein bisschen spüren am Schluss. Joel und Ronja, was, Joel, gefällt dir an der Ronja? Ronja, was findest du cool am Joel?
Ja, ich glaube, was ich wirklich cool finde, ist, wenn man irgendwie auch mal den Mut hat, eben gegen die eigene Partei aufzustehen und seinen eigenen Kopf behalten. Ich glaube, das ist etwas, was ich grundsätzlich positiv finde.
Ja, und ich finde es toll, wenn sich junge Leute engagieren, sich auch exponieren möchten. Es braucht ein bisschen Mut dazu, es braucht auch Zeit dazu. Und das schätze ich an der Ronja sehr. Und ich glaube, es braucht mehr junge Leute, die sich überhaupt, egal in welcher Partei, engagieren.
Absolut, ja.
Und was lesen wir von dir am nächsten Freitag in deiner ersten Kolumne?
Lass dich überraschen, hat Rudi Carrel gesagt.
Also so machen wir es genau. Vielen Dank, Ronja Janssen und Joel Thüring und natürlich auch Marcel Rohr, Chefredakteur von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der neue Podcast von der Basler Zeitung. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal», ein Podcast von der Basler Zeitung via E-Mail an podcast@baz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, allerseits eine gute Zeit und viel Gefreutes.